Es ist jetzt ganz wichtig, dass du in der Folge deine Sati mehr hochbringst. Deine Sati muss stärker werden. Und das kannst du mit verschiedenen Übungen machen. Übung Nummer 1, wenn du dich hinsetzt, dann setz dich bequem hin, wirklich bequem, schließ die Augen, gehst du auf dein Meditationsobjekt, Butto, 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 und dann schaust du in die verschiedenen Körperteile. Und geh dahin, nimm Kontakt mit den Körperteilen auf und entspanne sie. Also zuerst gehst du zur Kopfhaut, entspannen. Stirne, entspannen. Nase, entspannen. Ohren, entspannen. Wangen, entspannen. Und dann kommt ein komplexer Teil. Lippen, entspannen. Die Zähne als solches kannst du nicht entspannen, aber schau, dass du nicht auf die Zähne beißt. Die Zunge kann man entspannen. Und schau, dass sie im Unterkiefer liegt und nicht irgendwie links, rechts an die Zähne drückt oder an den Gaumen oben drückt, sondern einfach, dass die Zunge entspannt da liegt. Dann Nackenpartie, Halspartie, gehst du so durch den ganzen Körper bis zu unterst zu den Zehen. Alles entspannen. Und wenn du keine Rückmeldung bekommst, wenn du jetzt zur Kopfhaut hingehst und du bekommst keine Rückmeldung, da geschieht nichts von entspannen, dann hast du entweder eben zu wenig Sati auf diesem Körperteil oder es ist möglich, dass der Körperteil schon entspannt ist. Dann zu Beginn empfehle ich dir halt kurz Kopfhaut anspannen, entspannen und dann weißt du, wenn du die Übung fertig hast, mein Körper war in dem Augenblick, wo ich diesen Körperteil entspannt habe, war er entspannt. In dem Augenblick, wo ich jenen Körperteil entspannt habe, war ich entspannt. Und jede weitere Anspannung in dieser Meditation, die kommen wird, das ist der Geist, der angespannt ist und nicht der Körper. Weil du hast dich zu Beginn bequem hingesetzt, hast dich entspannt, dann ist der Körper entspannt. Das, was noch nicht entspannt ist, ist der Geist. Also mit dieser Übung kannst du die Sati hochholen. Oder du kannst Gehmeditation machen an einem Ort, wo der Untergrund beispielsweise viele Steine hat. Ja, du merkst das während der Almosenrunde. Da gibt es Streckenabschnitte, die sind bequem zu gehen und Streckenabschnitte, die sind unbequem zu gehen. Und such dir so einen Meditationspfad, wo du vielleicht viele Steine hast. Du kannst fließend laufen, ohne dass du über große Steine hinwegsteigen musst, aber es ist immer ein ganz deutliches Wehgefühl bei den Fußsohlen spürbar. Und dann gehst du da auf und ab mit deinem Butto. Butto, Butto, Butto. Und du bist dir gewahr, da unten an den Füßen ist Wehgefühl. Kannst du auch machen. Und die dritte Art ist, und das musst du ganz konsequent machen, ich habe es dir schon zu Beginn gesagt, wenn du auf den Meditationspfad gehst, dann gehst du die 20 Meter hoch, stoppst, wenden und dann schaust du zuerst auf die 20 Meter zurück, bis wo bin ich gegangen, wo hat das Butto aufgehört. Wo waren die Gedanken, die Erinnerungen, Assoziationen und die Gefühle stärker und haben mich weggezogen. Und dann machst du ein sogenanntes Aditana, einen Entschluss. Jetzt dieses Mal gehe ich von Beginn bis am Schluss mit diesem Butto. Und dann gehst du die Strecke. Wenden, schauen. Bis da. Adhidhana. Jetzt dieses Mal gebe ich mir wirklich Mühe. Ich setze meine ganze Willenskraft ein, die ganzen 20 Meter mit dem Buddha zu sein. Und dann gehen. Und wenden, schauen bis wo. Adhidhana, gehen, wenden. Immer das Gleiche. Du kannst das auch sehr gut machen, wenn du beispielsweise hochkommst, hier, auf den Berg. Siehst du, die Straße, die ist betoniert und sie haben immer so, was sind das, 7 Meter Streckenabschnitte gemacht. Also all 7 Meter kommt ein Bruch im Beton. Und du kannst gut, wenn du das nächste Mal hochkommst oder wenn du runtergehst, sagen, diese Platte mache ich von A bis Z mit dem Buddha. Also nutz solche Gelegenheiten und nicht, geh nicht rum als Hans Guck in die Luft. Du hast viel zu wenig Sati. Ich sehe das jeweils beim Morgenessen, oder Morgenessen, wir haben nur ein Essen. Da geschieht irgendetwas, da ist das süße Mädchen, dreijährig, das ist am Lernen und das guckt die Oma an und das guckt die anderen Leute an und das kommt dann auch zu dir und du gibst dich mit diesem Kind ab. Aber warum kommt dieses Kind zu dir? Das hat ja an dir gar kein Interesse, das hat nur Dukkha. Es ist langweilig. Hä? Jeden Tag das Gleiche. Ist für so ein Kind doch langweilig. Obwohl ich sagen muss, dieses Kind hat sehr viel Interesse an dem, was hier geschieht. Sie macht schon sehr gut mit. Aber trotzdem, irgendwann wird's langweilig. Ich kann mich da zurückerinnern an meine Dukkha-behafteten Stunden in der katholischen Kirche, weil ich war so klein, ich hatte doch keine Ahnung, von was der Pfarrer da sprach. Und dann dauernd aufstehen, knien, wieder stehen, wieder knien, wieder sitzen, singen, stehen, knien, beten, zuhören, still sein. Das ist für so ein Kind nicht, ja, nicht interessant. Also kommt sie zu dir, weil sie Dukkha hat. Und du, anstatt dich der Intelligenz zu bedienen, bedienst du dich der Dummheit. Und bist wieder voll bei diesem Kind und schaust du dieses Kind an, hat sie einen roten Pullover, die rote Farbe bringt dich auf diesen Gedanken, auf jenen Gedanken und schon bist du irgendwo auf dieser Welt. Mit deinen Gedanken verbunden, anstatt mit dem Buddha verbunden. Oder du siehst die schwarzen Haare, erinnert dich an jene, diese Person, an jene Person und zack, 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 bist du schon wieder weg. Das geht so schnell. Gerade Sinnestor Augen. Ist unglaublich. Ha? Schau hier raus, hier ist nur grün. Soweit das Auge reicht, siehst du ein wenig gelblich, ein wenig bräunlich, ein wenig gräulich die Baumstämme und sonst nur grün. Schaust du da raus und wartest 2 Minuten, dann bist du zwar mit den Augen immer noch am Rausschauen, aber du merkst, im Kopf bist du, weiß ich wo, auf dieser Welt. Weiß ich bei welchem Thema. Dich interessieren dann die grünen Bäume nicht mehr und die grauen Baumstämme nicht mehr und die grauen Steine, da Felsen nicht mehr. Das ist alles weg. Das ist nur der Beginn. Und dann beginnt unser Geist wie ein Affe, sagt der erhabene Buddha. Unser Geist ist ein Affengeist, wie ein Affe, der durch den Dschungel rast, von Baum zu Baum, von Ast zu Ast, ist unser Geist. Also schließ die Augen, mach dein Buddha und alles ist gut. Alles ist gut. Und geh mit gesenktem Blick. Was interessiert dich der See unten? Was interessiert dich der Sonnenuntergang? Was interessiert dich dieser Mönch, jener Mönch? Diese Frau, jene Frau. Du musst mit denen nicht kommunizieren. Besteht keine Pflicht. Und wenn sie mit dir quatschen, ich weiß nicht, wie viele Leute hier Englisch können. Es sind wenige, also ich weiß von einer, die ist ziemlich jung, ein Mädchen, ungefähr 18 oder 20, da hat mir der Abt erzählt, die hat ein Stipendium erhalten, um auf irgendeiner Uni zu lernen. Jetzt ist sie aber da, weil die haben Ferien-Uni. Und dann ist der Bruder des Abtes, der kann Englisch, das ist ein Phänomen. Der kommt nämlich her und beginnt mit mir Englisch zu sprechen. Und ich sage, wo hast du Englisch gelernt? In der Schule. Wie alt ist der? 63. Also der hat seit über 45 Jahren nicht Englisch gesprochen. Habe ich ihn nachher gefragt, wie lange hast du nicht Englisch gesprochen? Seit der Schule. Das ist aber innerhalb von 10 Minuten sind da Worte hochgekommen. Ich war erstaunt. Ich merke jetzt nach 3 Jahren, nicht mehr, oder bald sind es schon 4, nicht mehr in der Schweiz zu sein, da kommen die Worte nicht so schnell, wie sie normalerweise kommen, die deutschen Worte. Also geh nicht auf solche Dinge. Geh nicht auf solche Dinge. Weil alles, was du anschaust, kann eine Erinnerung auslösen, kann ein Gedanke auslösen, kann eine Assoziation auslösen, kann ein körperliches Gefühl auslösen, kann ein geistiges Gefühl auslösen. Alles, was du anschaust. Du kannst hier den schwarzen Kessel anschauen, nur das Schwarze voll fokussiert auf das Schwarze, plötzlich zack, 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 zack. Entstehen diese Gedankenketten. Und das geht so schnell. So schnell. Wenn ich dir New York sage, dann ist doch die ganze Information, die du über New York hast, platsch, ist da. Bevor du sie denkst, ist alles klar. Wenn du dann später mal wirklich einen ruhigen Geist hast und eine hohe Sati, dann wirst du das merken. Vor dem, dass wir etwas denken, gibt es schon Gedanken. Die einen sagen zudem Hintergedanken, die anderen sagen Vorgedanken, die nächsten sagen, es sind halbe Gedanken. Das ist alles, ich kann mit all diesen Beschreibungen leben. Sofern man hinter dem Hintergedanken nicht etwas Schlechtes vermutet, ist einfach ein Gedanke hinter dem Gedanken. Aber Erinnerung ist ja noch nicht Gedanke. Also wenn die Erinnerung hochkommt, New York, und da kommt bei jedem Erinnerung hoch, New York. Egal ob du schon da warst oder nicht, warst du noch nicht da, kennst du New York vielleicht aus dem Fernsehen. Und da kommt die Wall Street, die Broadway, der Park? Irgend dieser große Park da, Central Park, und dann kommt die Fifth Avenue, und dann kommt Brooklyn, und dann kommt Harlem, und dann kommt Bronx, und dann kommt doch diese Untergrundbahn, die meistens auch überirdisch rumfährt, und dann kommt der Hafen, und dann kommt diese Freiheitsstaat, dann kommen Empire State Building, dann kommen die World Trade Center, dann kommen die Anschläge vom 9. September 2001. Das ist alles da. Und aus dem entsteht dann ein Gedanke. Dann kommt der Gedanke Freiheitsstaat. Und dieser Gedanke, zack, führt dich wohin? Nach Paris. Warum? Freiheitsstaat wurde den Amerikanern von den Franzosen geschenkt. Und in Paris steht etwas Ähnliches, auch so etwas Großes, Monströses. Bist du beim Eiffelturm. Und vom Eiffelturm sieht man runter auf die, wie heißen die, Jardin de Thierry. Da bist du plötzlich da unten. Und das war der Lieblingsgarten der Marie Antoinette. Dann bist du bei Frauen. Dann erinnerst du dich an deine Freundin. Und da bleibst du dann vermutlich länger, wenn du sie vermisst. Wenn du sie nicht vermisst, dann geht es gleich weiter. Oder du gehst vielleicht gar nicht zu deinen Freunden. Aber es geht immer so, so schnell. Oder du gehst nach Paris, Eiffelturm, dann gehst du zum Triumphbogen. Triumphbogen gibt es auch in Berlin, nur heißt er da Brandenburger Tor. Du bist innerhalb von kurzer Zeit, zack, 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 um die ganze Welt gesprungen. Wenn du auf diese Schiene Sehenswürdigkeiten kommst, dann bist du in New York, welches ich immer noch als Ausgangspunkt nehme. New York mit der Freiheitsstatue, dann springst du nach Paris mit dem Eiffelturm, dann springst du nach Rom zum Kolosseum, dann nach Pisa mit dem schiefen Turm, dann gehst du nach Berlin mit dem Brandenburger Tor, bist schon in Wien mit dem Prater, von Wien gehst du nach, wohin geht's noch? Ich bin nicht so weit gereist. Österreich, Deutschland, natürlich Brüssel mit dem, der pinkelnde Junge ist Kopenhagen in Dänemark, aber Brüssel ist das Atomium. Was hatten wir noch nicht? Spanien, da bist du bei den Stierkampfarenen oder beim Picasso-Museum oder beim Dali-Museum in Madrid. Oder du bist, gehst wirklich zum Picasso-Museum in Madrid und von dort aus gehst du zu Monet und dann zu Van Gogh. Das springt so schnell und es ist absolut willkürlich. Du kannst da bei diesem Springen nicht einen Weg feststellen. Was man feststellen kann, ist, dass verschiedene Personen, die den gleichen Gegenstand sehen oder das gleiche Objekt, verschiedene Dinge in diesem Objekt sehen. Ich habe da mal einen Test gemacht und habe das sauber ausgearbeitet. Und wenn man drei Personen an ein Fenster nimmt und sagt, schaut auf die Straße, und dann kommt ein weißer Opel Corsa mit einer Frau am Steuer gefahren und nimmt die drei Personen weg und sagt, was habt ihr gesehen? Sagt die erste Person, ich habe weiß gesehen, die zweite Person sagt Opel Corsa und die dritte Person sagt Frau. Und jetzt muss man hingehen und schauen, warum kommt die erste Person auf weiß, die zweite Person auf Opel Corsa und die dritte Person kommt auf Frau. Weil eben die erste Person sich gerade überlegt, das eigene Haus neu zu streichen und da ist weiß eine der Farben, die in der Favoritenrolle sind. Die zweite Person ist gerade dabei, sich ein Auto zu kaufen und der Opel Corsa ist einer der Modelle, die in die Auswahl gekommen sind. Und die dritte Person sucht eine neue Partnerin und sieht die Frau. Und aus diesem Grund geschieht ein Überfall und die Polizei befragt die Zeugen. Dann sagt die eine Person, er hat eine grüne Mütze. Die andere Person sagt, nee, er hat eine rote Jacke. Der nächste kommt, sagt, er war 2 Meter groß. Die nächste Person kommt und sagt, er hatte kurze Hosen an. Alle beschreiben mehr oder weniger genau denselben Täter. Aber alle haben etwas anderes gesehen. Und das ist extrem, mir ist das erste Mal wirklich, wirklich aufgefallen. Aber da wurde ich auch sensibilisiert durch das Studium mit den psychologischen Vorlesungen. Ich war in Zürich und Zürich war eine normale Stadt. Ganz Zürich war voll mit Zürchern. Und den anderen Schweizern, die dort auch leben, weil dort halt die beste Universität ist. Dann ging ich das erste Mal nach Asien, in den Ferien, Reise nach Thailand, von Thailand nach Singapur, von Singapur nach Malaysia, zurück nach Thailand. Komme zurück nach Zürich, ja, Zürich voll von Asiaten, voll von Thais. An jeder Ecke habe ich Thailänder gesehen. Dann irgendwann kommt meine zukünftige Frau aus Thailand in die Schweiz, wird schwanger und ganz Zürich ist voll schwangere Frauen. Und dann kommt die Tochter auf die Welt und ganz Zürich ist voller Kinderwagen. Aber ich sehe nur Kinderwagen, ich sehe keine Thais mehr, ich sehe keine Schwangere mehr. Es ist einfach der Fokus auf den Kinderwagen. Oder ich habe nur Schwangere gesehen, als meine Frau schwanger war. Kinderwagen habe ich nie gesehen. Es kam mir auch nie in den Sinn, den Frauen, die alleine unterwegs waren mit Kinderwagen, zu helfen, ins Tram oder in den Bus einzusteigen. Aber das erste Mal, als ich mit dem Töchterchen alleine unterwegs war, habe ich geflucht, weil die verdammten Leute, keiner wollte mir helfen. Ihr seht doch, dass ich hier stehe und Hilfe brauche. Ja. Also, wenn man nicht auf ein Thema sensibilisiert ist oder die Sensibilität vorbei ist, dann ist das weg. Dann ist das weg. Und das war eine so große Sensibilisierung, das habe ich zeitlebens, als ich im weltlichen Leben war, habe ich immer den Leuten geholfen, den Kinderwagen in den Bus oder ins Tram zu hieven. Weil das alleine unter Umständen unmöglich ist, je nachdem wie stark die Frau ist. Also verschließ deine Augen. Hier hast du einen riesen Vorteil, du verstehst kein Wort, was die da quatschen. Und dann ist, und schau das mal genau an, es ist kein Interesse da, denen zuzuhören. Nehme ich aber drei Deutsche her, die beginnen zu quatschen, ist plötzlich ein Interesse da und du hörst den Deutschen zu. Ich kann links von dir drei Deutsche hinsetzen und rechts von dir drei Thais. Die Thais sprechen Thai, die Deutschen sprechen Deutsch. Dein Interesse wird der deutschen Sprache. Was sprechen die? Und egal über was sie sprechen, du hörst zu. Und das zeigt ganz deutlich auf, wir müssen das Interesse für dieses Buddha hochbringen. Da musst du dran arbeiten. Und das machst du mit den Übungen, die ich dir erklärt habe im Bereich von Sati. Und das machst du, indem du immer wieder dir überlegst, was heißt das Buddha eigentlich für mich? Das ist etwas Individuelles. Du kannst das auch sehr intim machen. Und das niemandem erzählen, das soll vielleicht ein Geheimnis sein. Wenn das dir etwas bringt, dann mach es so. Aber Buddha und Buddha, das ist ja, ich weiß nicht, der Nominativ vom Genitiv oder so irgendwie. Ich habe das von beim Deutschen schon nicht verstanden. Und in Pali gibt es genau das Gleiche, da die Dativ, Akkusativ, Nominativ und Genitiv. Aber Buddha und Buddha heißt das Gleiche. Und jetzt ist ein Wort, welches wir als Substantiv einsetzen können, als Verb oder als Adjektiv. So. Jetzt haben wir also dieses Buddha, welches kein Name ist. Der erhabene Buddha heißt nicht Buddha, sondern der erhabene Erwachte. Buddha, Buddha heißt Erwachen. Erwachung oder Erweckung, vielleicht schöner ausgedrückt. Und als Verb erwachen und als Imperativ erwache. Also du kannst das gut auch so sehen, dass du sagst, Buddha heißt einerseits erwache, ein Befehl an mein Herz, erwache, geh mal auf, lass mal dieses Buddha in dein Herz rein. In dem Sinn, du kannst auch sagen, wenn wir nachdenken, der erhabene Buddha hat 180 Äonen lang geübt, in vielen unzähligen Wiedergeburten geübt, dass er letztlich ein Buddha werden konnte. Das ist nicht nur die Anstrengung, die 7 Jahre in seinem letzten Leben, wo er in die Einsamkeit zog und 7 Jahre lang geübt hat, sondern er hat 180 Äonen geübt. Und ein Äon ist Beginn des Universums bis Ende. Und er hat so lange geübt, inklusive eben seiner genialen Fähigkeit, diese Lehre weiterzugeben. Das hätte er ja nicht gewusst. Es gibt auch Buddhas, die erscheinen, die werden Buddha, und dann lehren sie nicht, weil sie es nicht gelernt haben zu lehren. Das ist das Gleiche mit den Mönchen. Es gibt Mönche, die sind genial im Lehren. Die sind geniale Lehrer. Und andere, die lehren nicht. Also, mir ist bekannt, aber ich habe ihn noch nie getroffen, dass ich glaube, der ist Engländer, schon über 60, 50 oder 60 Jahre Mönch, hier in Thailand. Der ist seit 40 Jahren vollkommen erwacht und lehrt nicht, weil er kann es nicht. Kann es nicht. Und andere wiederum, die können es und die tun es dann auch. Und das sind so die ganz Großen, wie Lungpu Man oder Lungpu Cha oder Lungta Mahabua, die wirklich weit über Thailand hinaus einen ausgezeichneten Ruf genießen. Noch heute. Also Lungpu Man, jeder Thai kennt Lungpu Man. Und der ist 1949 von uns gegangen. Ja? Lungta Mahabua. Über 1 Million Laien bei seiner Verbrennung. Über 200.000 Mönche bei seiner Verbrennung. Das größte Abdankungszeremonie, die diese Welt je gesehen hat. Lungta Mahabua. Ein ganz einfacher Mönch hier in Thailand. Also hol dieses Sati hoch. Was heißt dieses Butto noch? Wenn du doch das Butto machst, dann musst du doch wissen, wie jetzt dieses Butto ist. Das muss doch dein Interesse wecken. Wie ist dieses Butto jetzt? Zittert es? Ist es ja, so wie ein uralter Mensch, der so, obwohl er mit dem Gehstock geht, zittert. Könnte sein. Oder ist dieses Butto fest? Ist es eher laut oder eher leise? Ist es bestimmt oder ist es so schwächlich? So ja, wie ein verschüchtertes Kind. Schau genau hin, wie ist es? Auch das bringt wieder deine Sati hoch. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil schau, wenn du dann zu Vipassana wechselst, dann musst du doch wissen, du machst Butto, 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 oder bei Vipassana Körperuntersuchung machst du Haut, 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 Haut. Aber du musst wissen, nicht nur gewahr sein über dieses Wort Haut, sondern du musst auch gewahr sein, was geht in meinem Herzen ab. Beim Essen nicht nur Butto, 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 sondern dann steckst du dir einen Löffel voll Essen in den Mund. Was geht da ab auf der Zunge? Und nicht nur auf der Zunge, was geht auch in meinem Herzen ab? Und das ist das Training. Wir müssen in einem Augenblick 3000 Geistbewegungen mitbekommen. Und das ist ein ganz hartes, langes Training. Das geht nicht von heute auf morgen. Also hab Geduld. Und jetzt, so wie du da bist, was du mir erzählst, dass du schnell merkst, wenn dein Gewahrsein weg ist vom Buddha, dann kannst du davon ausgehen, dass du etwa so 50% von der Sati hast, welche du benötigst. Ja, wenn wir uns gewahr sein, ups, jetzt ist mein Gewahrsein bei einem Gedanken und nicht beim Buddha. Dann haben wir 50% ungefähr. Geh davon aus, du bist noch nicht ganz bei 50%. Also gib alles. Gib alles. Weil egal, wo du in Deutschland bist, so wie hier, hast du nirgends in Deutschland. Wir können Tag und Nacht draußen meditieren. Das kannst du in Deutschland einen Monat, eineinhalb Monate. Dann ist es zu kalt draußen in der Nacht. Und wie viele Tage regnet es während diesen eineinhalb Monaten? Und hier kannst du Tag ein, Tag aus, 24 Stunden lang draußen meditieren. Hier hast du Ruhe. Wie weit musst du von deinem Zuhause wegfahren oder gehen, bis du so eine Ruhe findest? Hier hast du Menschen, die dir dein täglich Essen kochen. Du musst nur runterkommen, Sala reinigen, deinen Essplatz bereitlegen, mitkommen auf die Almosenrunde, hinsetzen, essen, Schüssel abwaschen, Kutti reinigen, Körper reinigen zweimal pro Tag. Und sonst hast du elendlang Zeit zu meditieren. Wenn du das gleich in Deutschland machen willst, musst du einkaufen gehen, dann musst du kochen, dann musst du abwaschen, dann musst du alles reinigen. Hier wird dir ja alles getan. Alles wird hier getan. Und wenn du es clever machst, Kutti reinigen direkt nach dem Essen, dann gehst du auf den Meditationspfad 2-3 Stunden, bis die Kraft wieder aus dem Magen zurückkommt. Dann kannst du vielleicht eine Pause machen. Während der Pause reinigst du das Bad oder reinigst den Körper. Nachdem du geduscht hast, reinigst du gleich noch das Bad. 5 Minuten, dann ist es wieder blitzblank sauber. Ja? Also nutz die Zeit hier. Nutz die Zeit. Bist nur noch eine Woche da. Und für die Zukunft, ja, da sprechen wir dann gegen Ende deines Aufenthaltes hier, weil ich dich jetzt nicht mit der Zukunft belasten will. Aber wenn du jetzt hier bist, mach ab und zu so eine Standortbestimmung. Wie glücklich bin ich hier? Nicht im Vergleich mit. Wie glücklich, wie zufrieden bin ich hier? Schauen wir dann gegen Ende mal an, wie glücklich und zufrieden du hier warst und allenfalls, was du für Konsequenzen daraus ziehst. So, Buddha, Buddha, Buddha. Was heißt dieses Buddha? Mach dieses Buddha interessant. Und dann, also wirklich, das, ich verstehe nicht, wie man so lange, wie du jetzt darum kämpfen kann, mit diesem interessant machen. Du kannst hier und heute entscheiden, dass du dich für den Käsegeruch von stinkenden Füßen interessierst. Und du gehst zurück nach Deutschland, in die Bibliothek von weiß ich was, hat Bielefeld eine Universität, weiß nicht, gar nicht. Schaust mal nach, was haben die da an Bücher über Körpergeruch, und dann liest du diese Bücher, und dann gehst du ins Internet und liest jene Bücher, und dann gehst du vielleicht und befragst Hautärzte, was sie über dieses Thema wissen, und dann beginnst du verschiedene Personen als Probanden zu dir einzuladen und beginnst zu riechen, und dieser Schweißfuß stinkt so nach Käse und eher nach Emmentaler Käse, der andere Schweißfuß eher nach, wie heißt der Käse mit dem grünen Schimmel drin, Gorgonzola. Ja? Und dann bist du völlig in diesem Thema drin. Es interessiert dich. Je mehr Informationen du aus diesem Thema herausholst, desto mehr interessiert es dich. Weil wenn ich dich frage, was ist dein Hobby, und du sagst, Fußball. Ich kenne seit 1945 alle Resultate des Fußballclubs Bielefeld. Jedes Spiel, ich weiß Datum, ich weiß die Aufstellung der Mannschaft, wer die Tore geschossen hat und wie das Spiel ausgegangen ist. Dann musst doch zu Beginn, als du das noch alles nicht wusstest, muss dein Interesse da gewesen sein. Weil ich kenne das Ganze nicht. Ich hatte da nie das Interesse, solche Dinge auswendig zu lernen. Aber andere Dinge, das hat mich interessiert. Psychologie zum Beispiel hat mich sehr interessiert, da habe ich unglaublich viel mich in dieses Thema reingestürzt. Also dieses Buddha soll doch dein Interesse wecken. Und vor allem, was ich dir immer wieder als Wurst vor die Nase hinhalte, diese zwei Samadhi-Zustände. Weil da geht eine Welt auf, die ist dir bisher völlig unbekannt. Wenn du plötzlich in andere Daseinsbereiche gehen kannst. Oder wenn du plötzlich siehst, ich bin nicht mein Körper. Ja? Der Körper ist da und das Chitta ist außerhalb des Körpers. Dann weißt du, ich bin nicht mein Körper. Und schau aus dem, was ich dir sage, was spricht dich an? Du kannst davon ausgehen, dass du 100% in vergangenen Leben auch schon mal Mönch warst. Und auch schon mal praktiziert hast. Und wenn du in vergangenen Leben diese Praxis gemacht hast und hattest einen gewissen Erfolg, und ich erzähle jetzt hier über dieses Thema, jenes Thema, und etwas spricht dich besonders an, dann ist das wie ein Angelhaken. Beiß in diesen Angelhaken rein, in den Wurm, der da dran hängt, und lass dich in dieses Thema hineinziehen. Deshalb sagen wir ja, wenn wir, aber das ist noch zu früh für dich, du fängst noch nicht damit an, aber wenn du mit der Körperuntersuchung anfängst, dann fangen wir mit den fünf äußeren Körperteilen an. Denn alles, was man von außen sieht, ist Kopfhaar, Körperhaar, Zähne, Nägel und Haut. Und der erhabene Buddha wusste schon, warum er gesagt hat, zuerst machen wir Körperkontemplation, und die Körperkontemplation machen, die machen zuerst die fünf äußeren Teile, weil wir in uns, wir verlieben uns immer in die äußeren Körperteile. In alle fünf oder einige dieser fünf. Und in einen besonders. Und den finden wir heraus. Indem wir in diese Meditation gehen und zuerst mal eben wissen müssen, was interessiert mich am meisten? Und das kann sein, dass wir wirklich in vergangenen Leben schon Haut untersucht haben und dass diese Haut unser Interesse jetzt wieder weckt. Und dann müssen wir uns da in diese Haut reinfallen lassen. Und so lernen wir auch, entsprechend unserem Stand, unseren Fähigkeiten, langsam in diesen Körper reinzugehen. Würdest du beginnen, den Körper zu öffnen und gleich mal in den Darm reinzugehen oder in den Magen, dann würdest du sehr schnell aufhören, Körperkontemplation zu machen. Weil wir machen das so lange, bis der Magen so klar in unserem Geist ist, dass wir das Gefühl haben, wir hätten jetzt wie sein in diesen Magen reingeschlüpft. Und es muss letztlich so klar sein, dass wir diesen Gestank im Magen klar und deutlich wahrnehmen. Sonst machen wir die Übung nicht gut genug. Und ich merke es jetzt, wie du dich verkrampfst mit Zuhören. Das ist etwas, was du dir noch überhaupt nicht vorstellen kannst. Also, wenn wir mit den äußeren Körperteilen beginnen, Haar, Kopfhaar, Körperhaar, Zähne, Nägel, Haut, das sind Dinge, die stinken nicht so fürchterlich wie Magen, Darm oder sonstige innere Organe. Dann beginnen wir mit diesem und kommen so langsam an die anderen Themen heran. Und wenn wir dann beim Thema Herz sind, dann haben wir schon so viel Erfahrung und so viel erlebt und sind schon so abgehärtet, dass wir das Herz anschauen können und da sehr gleichmütig rangehen an dieses Thema. Aber jetzt im Moment ist immer noch Butto angesagt. Butto, 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 Butto. Und was stört dich? Was zieht dich weg von diesem Butto? Habe ich dich schon ein paar Mal gefragt. Die Sat ist einfach zu wenig stark. Hol die hoch. Du musst doch wissen, da kommt der Gedanke an. Oder es kommt die Erinnerung an. Oder es kommt dieses Gefühl. Oder es kommt jenes Gefühl. Es können nur diese drei Dinge sein. Gefühl körperlich, Gefühl geistig. Angenehm oder unangenehm. Das ist die Gruppe der Gefühle. Dann haben wir Gruppe Erinnerung und Assoziation. Und dann haben wir die Gruppe der Gedanken. Was kommt da hoch und lockt dich weg? Das musst du wissen. Weil es ist immer das Gleiche. Und dann musst du dies erledigen, dieses Thema. Und dann setzt du dich wieder hin und dann kommt etwas anderes. Dann musst du das andere erledigen, bis du sehr viele Dinge weggeputzt hast. Und mit jedem Mal, wo du so ein Thema erledigt hast, wirst du merken, da kommst du dem Upachara Samadhi und dem Apana Samadhi einen Schritt näher. Wer stetig sich bemüht, dem wird es auch gelingen. So, Themawechsel. Du hast gefragt, warum wir hier kein Metta machen. Wir machen hier schon Metta, aber wir machen es sehr, sehr wenig. Und das hat verschiedene Gründe. Erstens, Metta führt weder zu dem ruhigen Geist, den wir haben wollen, noch führt Metta zur Befreiung. Du kannst mit Metta einen ruhigen Geist bekommen, aber was wir brauchen, ist der einspitzige Geist. Den Fokus auf ein Ding, und das bekommst du mit Metta nicht. Mit Metta kannst du dein Herz öffnen. Und dann bist du in dieser Zufriedenheit drin, kannst Upachara Samadhi erreichen. Ob du noch mehr erreichen kannst, weiß ich nicht, entzieht sich meine Kenntnis, aber Upachara Samadhi, die angrenzende Sammlung, kannst du erreichen mit Metta-Meditation. Aber dann fehlt dir eben dieser Fokus auf einen Punkt, auf das Buddho. Und zweitens, wenn du mit dem Daumen in deinen Unterschenkel drückst, 10 Sekunden lang, und du ziehst den Daumen wieder weg, nach 10 Sekunden, dann siehst du, da ist ein Eindruck im Fleisch, in der Haut des Unterschenkels. Aber dieser Eindruck geht ziemlich schnell wieder weg. Also mit Metta kann man Hass zurückdrängen, aber nur so lange, wie wir Metta praktizieren. Hören wir auf, Metta zu praktizieren, kommt der Hass zurück. Das ist so wie eine Feder. Nicht eine Feder eines Vogels, sondern eine Metallfeder. Oder nehmen wir ein Gummiband. Wenn du ein Gummiband ziehst, dann kannst du seine Form verändern, aber nur so lange, wie du daran ziehst. Lässt du das Gummiband los, geht es zurück in seine ursprüngliche Form. Bei Metta genau das Gleiche. Mit Metta können wir den Hass zurückdrängen, und wenn wir aufhören, Metta zu machen, kommt der Hass wieder zurück. Und jetzt müssen wir wirklich, wirklich, ehrlich zu uns selber sein. Wenn du Metta bis zu deinem Lebensende machst, dann ist das okay. Aber mit dem Tod schnellt Metta weg, der Hass ist wieder in seiner ursprünglichen Form da. Und du machst nichts für dein zukünftiges Leben. Und das soll das Ziel sein, wenn du im Laienleben bleibst, soll das Ziel sein, ich gehe Richtung Stromeintritt, und falls ich den nicht erreiche, habe ich so wie ein Netz unter dem Hochseil. Wenn ich da runterfalle, dann weiß ich, da unten ist ein Netz. Und dieses Netz soll sein, ich schmeiße alle guten Eigenschaften, die ich jetzt hier erarbeiten kann, die schmeiße ich in mein nächstes Leben hinüber. Dass die da wieder vorhanden sind. Und wie funktioniert das? Du kannst dir vorstellen, ein Raucher, der stirbt und wiedergeboren wird, wird als Raucher wiedergeboren. Ein Alkoholiker wird als Alkoholiker wiedergeboren. Ein Choleriker wird als Choleriker wiedergeboren. Jemand, der großzügig ist, wird als Großzügiger wiedergeboren. Jemand, der dies, das, jenes, wird immer als dies, das, jenes wiedergeboren. Das ist nicht absolut zu sehen. Aufpassen. Weil es gibt Menschen, die waren im vergangenen Leben sehr großzügig, sind in diesem Leben sehr reich, weil sie eben dieses Vipaka haben. Aber in diesem Leben hier hat es gedreht. Sie sind sehr geizig. Und demzufolge, Metta ist einfach so ein Schwert mit zwei geschliffenen Kanten. Die eine Kante, okay, ich kann den Hass unterdrücken. Aber wenn ich jetzt diese Metta-Fähigkeit in mein nächstes Leben rüberschmeiße, kann es sein, dass es mit dem Rüberschmeißen das Schwert sich dreht. Und aus Metta wird Hass. Also wir dürfen nichts als fix anschauen. Alles ist dauernd im Wandel. Das Erste, was wir sagen können, da haben wir, so auf unserer Wanderung haben wir mal ein Bänkchen gesehen und können uns da niederlassen und sagen, bis hierher sind wir schon gekommen. wir werden nie wieder zurückgehen. Es wird von jetzt an immer weiter nach oben gehen auf unserer Bergtour. Das ist der Stromeintritt. Und bevor der nicht bewerkstelligt ist, ist alles nicht willkürlich, sondern es ist offen, wir können es von hier aus nicht sehen. Weil wir sehen von hier aus nicht zurück auf unsere vergangenen Leben. Wenn da noch Karma vorhanden ist, welches wir noch nicht abgearbeitet haben, keine Ahnung. Beispiel, dass wir uns mal ganz intensiv mit dem Koran beschäftigt haben, dann werden wir vielleicht im nächsten Leben als Muslim geboren. Und haben gar keine Chance, mit dem Buddhismus Kontakt aufzunehmen. Also es gibt muslimische Länder, Saudi-Arabien ist so eines, das sind christliche und buddhistische und hinduistische und jüdische religiöse Menschen, also Priester und Mönche, dürfen dort nicht einreisen, sind nicht willkommen. Ja, jetzt hockst du da als kleiner Junge oder als kleines Mädchen in Riad, Saudi-Arabien, musst den Koran studieren und du weißt gar nicht, dass es außer dem Koran noch andere Dinge gibt. Kann sein. Kann alles sein. Und deshalb, also überlegst dir gut, wie weit willst du gehen? Wie weit willst du im weltlichen Leben in diesem Fahrwasser drin bleiben, wo du jetzt einfach drin bist? Da bist du reingeboren. Bist in Bielefeld geboren. Willst du in Bielefeld sterben oder willst du an einem anderen Ort sterben? Das müssen wir uns wirklich gut überlegen. Und dass du halt noch wenig Vertrauen hast in die Lehre des erhabenen Buddhas, das ist selbstverständlich. Das ist ganz logisch. Aber warte nicht, bis irgendjemand kommt und dir eine Portion Vertrauen gibt. Das Vertrauen musst du dir hart erarbeiten, indem du die Dinge tust, die der erhabene Buddha gesagt hat, und überprüfst und merkst, das stimmt, was er gesagt hat. Und diese Überprüfung, das sind sehr, sehr wenige Menschen in Deutschland, die mit dem wahren Dhamma Kontakt haben und diese Überprüfung auch wirklich durchführen. Also, ich könnte weder in Deutschland noch in der Schweiz irgendeine buddhistische Gruppe nennen, die sich da zusammengetan hat und diese Form vom Originalbuddhismus ausübt. Es gibt schon Waldklöster und es gibt auch Gruppierungen um diese Waldklöster herum, aber die machen halt nicht das, was der erhabene Buddha gesagt hat und sie machen nicht das, was Lung Pu Man gesagt hat. Da wirst du dann vermutlich ganz alleine in Deutschland sein mit deinem Bestreben. Aber das soll dich nicht abhalten, das ist im Gegenteil ein Vorteil. Also hast du niemand, der dich da auf Abwege bringt. Und wir Deutschsprachigen sind da ganz extrem, die Deutschen noch ein klein wenig stärker als die Schweizer, dass wir anderen einen Weg zeigen, du musst das so machen, nein, das musst du anders machen, obwohl wir keine Ahnung haben, wie der Weg geht. Und warum? Wir lesen einen Text und so wie wir ihn verstehen, halten wir den Text für wahr. Wir gehen ja gar nicht davon aus, so arrogant sind wir, dass wir etwas falsch verstehen könnten. Und wenn du wirklich praktizierst über längere Zeit, dann wirst du dann wirst du merken, wie viel Mal du komplett falsch gelegen bist. Und du wirst merken, ah, das, was ich verstanden habe, das ist sicher nicht so. Es tun sich da 2, 3, 5 oder 10 Möglichkeiten auf, wie es der Erhabene Buddha vielleicht gemeint hat. Und jetzt muss ich jede dieser 2, 3, 5 oder 10 Möglichkeiten durchgehen. In der Praxis durchgehen. Und wenn du Glück hast, bist du beim ersten Untersuchen gleich bei der richtigen Fährte, oder sonst bist du vielleicht mit dem Pech erst beim 10. Untersuchung auf der richtigen Fährte. Also unser Job ist die eines Kriminalkommissars. Da liegt ein Toter und wir haben sehr, sehr wenig Spuren, der zum Täter führt. Wir müssen da wirklich uns reinknien. Und einer der Helfer, der Assistent des Kriminalkommissars ist das Buddha. Also bleib beim Buddha. Und im Moment kannst du sagen, bin ich beim Buddha, ist alles gut, bin ich nicht beim Buddha, ist nichts gut. Aber auch gar nichts gut. Und deshalb immer wieder zurück zum Buddha. Immer wieder zurück zum Buddha. Und immer wieder zurück zum Buddha. So, fertig für heute. Gehen wir zurück zum Buddha.